hart in die Episode rein. Marcel, die Birne ist jetzt schon voll. Wir müssen das kürzer machen. So ist ein Satz, den du manchmal zu hören bekommst, wenn du mit deinen Kunden arbeitest. Herzlich willkommen, Marcel, und danke für deine Bereitschaft, dich grillen zu lassen heute.
Sehr gerne, ich freue mich drauf, Florian. Du bist herzlich eingeladen, das zu tun, ne? Weil über das Thema, für das brenne ich, insofern habe ich da genug Input drin angesammelt in den letzten Jahrzehnten, um darüber zu sprechen. Das Problem ist, dass die meisten Unternehmer, wie wir alle, in Denkautobahnen feststecken, in Entscheidungsmustern feststecken und damit sogar Dinge passieren, wie die Sachen, die uns erfolgreich gemacht haben, in neuen Kontexten in einer veränderten Welt eher zum Hindernis werden können. Mhm. Und da kommt dieser komische Begriff, der vertrieblich für mich total schwierig ist, ne? Die Unknown Unknowns. Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und mein Kernauftrag ist, den ich mit Unternehmern habe, ist nicht, denen zu sagen, mach es so oder mach es so, weil das ist der einzige Weg zum Erfolg, sondern es ist die Aussage, triff eine bewusste und fundierte Entscheidung. Mhm. Und dafür brauche ich Perspektivwechsel und andere Meinungen, damit ich erkenne, es gibt mehrere Wege nach Rom, dann ist das eine bewusste Entscheidung, die seine Entscheidungsqualität per se besser macht. Mhm.
So, man merkt, ich merke, in sehr kurzer Zeit ist die Birne sehr gut geladen, sage ich es jetzt mal, weil meine Rolle ist ja so ein bisschen, dich zu grillen, dich zu filetieren und auch in dem, was du sagst, einfach nochmal ein bisschen skeptisch zu sein. So bin ich ein bisschen geboren und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut hier. Die Unknown Unknowns, die verschieben wir mal so ein bisschen nach hinten, weil da möchte ich ja schon ein paar Voraussetzungen geschaffen haben. Also Dinge, von denen ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Ja. Wir sind also in der Zukunftsplanung sozusagen. Feines Thema. Das andere ist, Menschen sind fein, wenn sie eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, okay, spannend brauche ich nicht. Ja. Ich habe in unseren Gesprächen gemerkt, dass wir uns darin einig sind, in Organisationen, in den Angeboten für Organisationen wird wahnsinnig viel über Führung, über Strategie, über Kultur gesprochen. Also sind so die Evergreens, ist auch richtig. Aber wir waren uns beide auch einig und deswegen sitzen wir letztlich, glaube ich, auch hier, dass wahnsinnig wenig strukturiert darüber gesprochen wird. Und das hat jetzt nicht mit dem Structure First zu tun, wie Entscheidungen getroffen werden.
Ja. Yeah.
So. Das hast du ja jetzt auch schon gesagt. Du willst, dass bewusste Entscheidungen getroffen werden. Woran machst du das denn fest, dass dieses Thema Entscheidungen treffen so stiefkindlich behandelt wird?
Erfahrung und Beobachtung, ja, also in zig Unternehmen, in denen ich bin, in den meisten Fällen wehrt sich die Organisation dazu, klar zu sagen, wie entschieden wird. Mhm. Ja, es wird die Entscheidung, wie entschieden wird, wird sehr oft, ich sag mal, einer Sozialdynamik überlassen. Mhm. Wir sitzen am Tisch und reden. Denn manchmal gelingt das, dann gibt es Evidenzmomente. Also alle Unternehmer kennen das, man sitzt zusammen. Wir beide hatten das auch schon. Ne? Wir sitzen zusammen, reden. Keiner entscheidet, weder du hast die Macht, noch ich habe die Macht. Und wir denken beide irgendwann, das macht Sinn. Mhm. Und dann ist es für beide klar, das ist ein Evidenzmoment. Der gelingt aber nur, meiner Erfahrung nach, äußerst selten. Mhm. Und die Schattenseite davon, wir reden so lange, bis wir uns einig sind, nenne ich Entscheidung durch Ermattung. Ja, also wer kennt das nicht, sitzt in Meetings und irgendwann sagt man, können wir bitte aufhören zu labern, triff irgendeine Scheißentscheidung, Hauptsache ich kann jetzt nach Hause.
Mhm, ja.
Und dazwischen ist ein Spannungsfeld und ich glaube, wenn man sich nur auf die Evidenz, auf das gemeinsame Verstehen, auf ein passendes Mindset, wir kriegen das schon gut hin, verlässt, ignoriert man Sozialdynamik. Und wenn Entscheidungen sich nach Sozialdynamik ausrichten, dann geht es eher auch um Persönlichkeit, bin ich laut, bin ich leise, setze ich mich durch, bin ich introvertiert und sage eigentlich nichts, weil ich mich überfordert fühle, all diese Themen. Und es kann helfen, sich bewusster zu machen, wie Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und das kann auch bedeuten, dass man sagt, wir entscheiden demokratisch. Also wir entscheiden grün oder gelb oder orange. Und zwar meine Einladung ist, diese Entscheidungskriterien nicht nur an den Persönlichkeiten festzumachen, sondern die Entscheidungsart an der Art des Problems in der Wertschöpfung auszurichten. Das ist der große Switch.
Okay, stopp. Ich möchte nämlich sicherstellen, dass das, was du hier sagst, weder dazu einlädt, abzuschalten, wenn ich sage, okay, da ist irgendwas dran, aber mir ist das zu freakig.
Ja.
Noch, dass jemand sagt, okay, mehr brauche ich nicht wissen. Denn das ist das, was ich so schön als Herausforderung empfinde, während wir hier sitzen. Du knallst ein Ding nach dem anderen raus und man müsste zu nahezu jedem zweiten Satz so eine Headline bauen, eigentlich, ne? Die Art des Problems. So, ich glaube, da können viele mal auch ad hoc wissen, was mit anfangen. Es gibt verschiedene Probleme, es gibt verschiedene Stufen von Komplexität und so weiter und so fort. Aber wir neigen ja aus Gewohnheit zu handeln, aus Ermattungsgründen, wie du so schön gesagt hast. Ich glaube, wir fühlen das alle sehr gut. Ja. Es ist 16.45 Uhr, eigentlich würde ich gerne, gut, wir machen das so. Ja. Ne? Und weitere Gründe, wie entschieden wird, obwohl es anders laufen sollte. Und dann hast du jetzt noch die Systemtheorie mit reingebracht, dass die dann eine andere Perspektive zu bietet. Und die Sozialdynamik ist ja dann nochmal eine andere Perspektive wert. Deswegen habe ich gesagt, stopp.
Ja.
Die gute Nachricht, wir werden das alles Stück für Stück filetieren. Deswegen habe ich mir so viel hier notiert auch. Lass einmal die Rolle rückwärts nochmal machen. Denn es ist ja so, du machst das, was du tust, seit sehr vielen Jahren. Und es würde dich jetzt eigentlich keiner dazu zwingen zu sagen, bau mir ein Modell, bau mir eine Struktur oder ein Framework, damit ich das besser für mich antizipieren kann. Ne? Was ist denn der große Treiber für dich, dass du sagst, das Ding fehlt und zwar gerne auch basierend oder aufgefüllt mit diesen Komponenten, die du jetzt schon mal angerissen hast. Ne? Das Thema Sozialdynamik, das Thema Problemart und so weiter und so fort. Dann die Perspektiven der Systemtheorie, die da mit drin sind. Das hört sich ja schon ein kleines bisschen komplex an. Und ich erahne, dass möglicherweise deine Motivation ist, all diese Layer der Komplexität vielleicht auch handhabbar zu machen.
Ja.
Vermute ich da richtig? Oder ist es einfach so, nur ich hatte gerade Zeit und ich hatte einen Heureka-Moment und deswegen habe ich losgelegt?
Ich rede viel über Wertschöpfung. Und Wertschöpfung heißt Win-Win-Win in meiner Welt. Also, wenn es gut läuft, richtet ein Unternehmen so wenig wie möglich Schaden an. Also, es ist hilfreich für die Mitarbeiter, es ist gut für die Gesellschafter, gut für die Umwelt, gut für die Kunden. Das ist mein Anspruch. Also, nicht Win-Lose zu denken, sondern Win-Win. Auch nur so geht Langfristigkeit auf Dauer. Ne? Wenn man Win-Lose denkt, überlebt man selten 40, 50 Jahre als Unternehmen. Und was wir getrainiert sind, und deswegen kurz philosophischer Ausflug, ganz kurz, ist, wir sind darauf trainiert, moralisch zu denken. Also wir denken permanent gut und böse. Warum macht der Florian das? Hat der ein Rad am Kappes? Wie kann er dazu kommen, das jetzt so zu tun? Alter, was ist los mit dir? Das ist die Standardfrage. Alle Probleme, die in Organisationen auftauchen, vermenschlichen wir. Es muss jemand schuld sein. Und wenn wir was ändern wollen, dann muss ein neuer Hero, eine neue tolle Persönlichkeit kommen, um das zu ändern. Und diese Art Denke, so abstrus das klingt, führt dazu, dass man viel mit, auf Englisch, Blaming und Shaming arbeitet. Und das macht was mit den Menschen. Und man ignoriert, jetzt kommt die Systemtheorie mit rein, die Hypothese, dass der Kontext, die strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen eines sozialen Systems, einer Organisation, das Verhalten in meiner Wahrnehmung stärker prägen als die Persönlichkeit. Und das hören unsere Egos nun mal überhaupt nicht gerne, weil in allen Insta-Stories, in allen LinkedIn-Posts wird nur erzählt, du bist der Hero, du musst nur dein Mindset ändern, du musst nur toll affirmieren, du musst endlich mal deine Persönlichkeit ändern, dann wirst du unternehmerischen Erfolg haben. Und dieses Narrativ, dem probiere ich ein Gegengewicht zu geben. Zu sagen, wenn du an eine Organisation denkst und nicht nur an die Menschen, sondern an den Kontext und das akzeptieren kannst, dann arbeitest du nicht so sehr an den Menschen, sondern mit den Menschen an den Spielregeln.
Pass auf, ich habe dir jemanden mitgebracht.
Ja.
denn was man ja nicht wissen kann, aber du mir erlaubt hast, sprich mit meinen Kunden, hast du gesagt. Ich gesagt, gut, mache ich. Und der Marco Weinrich hat sich dazu bereit erklärt. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt, weil ich mir gedacht habe, lieber Marco, ich werde den Marcel zum Grillen haben. Er hat das, glaube ich, nicht verstanden, weil ich das nicht ausgeführt habe. Und erzähl doch mal,
wie war das so? Der grillt übrigens sehr gerne, deswegen hat er es vermutlich wörtlich genommen.
Okay, gut zu wissen. Das können wir mal verbinden. Wir sollten vielleicht so Barbecue-Talks oder sowas. Ja. Und das passt jetzt ganz gut dazu. Pass auf.
Ich weiß, als Dienstleister muss ich dafür sorgen, dass meine Assets, die einzigen, die ich habe, die Mitarbeitenden, dass ich die nicht mit meinem Tun, mit meinem Handeln, mit meinen Prozessen demotiviere oder zu Unzufriedenheit führe. Das heißt, ich versuche, ein guter Arbeitgeber zu sein, der sich daran orientiert. Ich kann nicht motivieren direkt, ich kann auch nicht zur Zufriedenheit beitragen. Ich kann aber unglaublich gut demotivieren mit falschen Prozessen und Unzufriedenheit erzeugen. Das heißt, ich versuche seit 30 Jahren dafür zu sorgen, das abzustellen.
Weißt du, warum mir der Marco hierzu eingefallen ist? Weil es mich zutiefst beeindruckt hat. Wie jemand sagt, naja, wir haben hier ein Unternehmen, 400 Mitarbeiter, machen so um und bei 55 Millionen Euro Umsatz, IT-Dienstleister. Ich mache das seit 30 Jahren ich weiß aber sehr klar, wo meine persönlichen Grenzen sind und wo dann auch Schwächen sind, also diese Blindspots oder die Unknown Unknowns, ne? Weil wir die auch schon hatten. Und deswegen war der Marco da, glaube ich, auch außergewöhnlich offen. Wir kannten uns ja nicht. Mhm. Und der hat mich direkt in den Maschinenraum gucken lassen.
Ja.
So. Und jetzt hast du aufgezählt, das hat eine moralische Komponente, eine philosophische, da kommt die Systemtheorie mit rein. Hast du dem Marco das so eingeimpft, dass er diese Haltung hat? Und wenn ja, war das dann so diese Kombinationsimpfung an Aspekten, die wir hier gerade aufgezählt haben? Was ist da passiert?
Ja, zum einen muss man einmal nochmal zurückgehen. Die Entscheidung von Marco, die Mitarbeiter an erster Stelle zu tun, hat was mit dem Typ seiner Wertschöpfung zu tun. Mhm. Wenn ich ein digitales Unternehmen bin, was skalierbare digitale Produkte macht, würde ein Unternehmer nie sagen, ich stelle meine Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Da ist das Produkt im Mittelpunkt. Mhm. Marco verkauft Berater, Menschen an Unternehmen, die IT-Einführungen machen. Der weiß, weil er ein guter Geschäftsmann ist, dass sein Hauptasset die Mitarbeitenden sind. Mhm. Und der hat das einfach nur fürchterlich gut zu Ende gedacht. Mhm. Denn die Firma gehört jetzt den Mitarbeitenden. Der hat ein Stiftungsmodell entwickelt, ne, dass das denen gehört. Und diese Art der konsequenten Wette, die er eingegangen ist, geht für Arineo auf. Mhm. Und jetzt so wieder so unrezepthaft das klingen mag, das geht für ihn auf. Mhm. Das muss nicht heißen, dass eine Mitarbeiterzentrierung für eine andere Firma aufgeht. Ja. Es gibt nun mal kein Patentrezept für was immer man unter Erfolg definiert. Mhm. Und bei Marco ist ein Paradebeispiel auch für den Typ Kunden, mit dem ich am besten arbeite oder den ich am meisten helfen kann. Ich helfe am meisten oder am besten Leute, die schon gut sind.
Danke. Jetzt wollte ich mir das so herleiten, da bin ich so, okay, wir nehmen jetzt mal den Marco und Persona und ist das auch. Offensichtlich hast du es verstanden. Ihr merkt, wenn ihr zuhört, es ist nicht geskriptet, weil du hast mir die Rutsche genommen. Ich habe es mir so gut überlegt. Also Leute, die schon gut arbeiten.
Ja, also Marco ist ein Top-Unternehmer. Der hätte mich nicht gebraucht. Mhm. Und gute Leute wissen aber, dass sie nicht gut sind. Mhm. Also der weiß, obwohl er herausragender Unternehmer ist, was man glaube ich mit Fug und Recht bei Marco, würde ich das behaupten. Ich kenne viele und er ist wirklich ein sehr, sehr guter Unternehmer. Hat er einen Blindspot gehabt. Den hat er gar nicht für sich selber erkannt, sondern dem wurde ihm aus seiner Organisation von einer vertrauten Person gespiegelt. Mhm. Marco, ich erlebe dich, das ist doof, red mal mit jemandem. Mhm. Und er hatte wohl anscheinend genug Vertrauen zu dieser Person, dass er gesagt hat, ah, wenn du meinst, dann rede ich mal mit dem. Mhm. Und das Spannende ist, nachdem ich ihm diese Perspektive angeboten habe, konnte er sein Verhalten und das Verhalten seiner Menschen und was die gespielt hat untereinander auf einmal erkennen.
Da kommen wir dann später noch dazu, weil das ist ja nicht der einzige O-Ton, den ich mitgebracht habe. Man müsste sich eigentlich Markus' Aussagen solo anhören, aber es ist ja keine Werbeveranstaltung. Nee. Deswegen, aber es hat mich schon sehr gereizt. Ich hab über die nächsten Impulse, die wir so geplant haben, falsch, du hast gar nichts, ich habe geplant, du bist ja irgendwie nur Gast hier, habe ich Marco noch ein, zweimal eingeladen, wenn man so möchte. Ja. Marco, solltest du das hören, nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass du mir den Einblick gewährt hast. Und jetzt lass uns das übersetzen. Für wen sind diese Impulse gemacht und für wen denn ausdrücklich nicht? Weil wir sind ja hier immer noch bei quasi Einladung, Impuls Nummer 1. Wir haben überall so ein bisschen den Zeh ins kalte Wasser gesteckt. Wir merken, wir sind hier so in der Seenlandschaft, wenn man so möchte, und werden ganz in Ruhe in jeden dieser Seen eintauchen.
Ja.
Aber ganz wesentlich und sehr fair, glaube ich, in so einem ersten Impuls müsste auch sein, Wer sollte zuhören? Wer sollte sich denn sehr gut überlegen, die Zeit hier zu investieren, uns zu schenken? Ja. Also das ist ja immer meine Haltung. Ja. Ne? Und wer sollte aber vielleicht lieber einfach Kaffee trinken gehen oder vielleicht hast du dann irgendwelche Buchempfehlungen, die deiner Haltung, deinem Angebot möglichst konträr entgegenstehen?
Wie immer trifft man gute Entscheidungen, indem man abgrenzt. Also nicht nur sagt, für wen, sondern wie du sagtest auch, wer nicht. Fangen wir mal damit an. Ich glaube, dass meine Art zu beraten nichts für Menschen ist, die kurzfristigen Erfolg wollen. So, und jetzt kann man das als rhetorische Frage machen, wer will das denn nicht? Aber ich kenne Unternehmer, die sagen, viel aus der Startup-Szene, ich will skalieren, ich will in einem Jahr ein Exit und will das Ding verkaufen.
Fair enough.
Fair enough, ja, das ist Wirtschaft, völlig gut für mich, das ist eine kurzfristige Perspektive. Alles, was ich anbiete, ist auf Langfristigkeit ausgelegt, auf Win-Win. So, und die Win-Win-Lastigkeit und die Langfristigkeit, die ist, glaube ich, ein schönes Kriterium zu sagen, ist das was oder ist das nichts für mich? Also deswegen hadere ich oder hadern Start-up-Gründer manchmal mit mir. Es gibt welche, die wollen langfristig bauen, dann super. Die kurzfristig Orientierten eher schwierig. Und das zweite Kriterium ist das, was ich damit meinte, ich bin am besten mit Guten, weil ich gut im Kern, also ist ja ein moralischer Begriff, ich sag mal erfolgreiche Höchstleister vielleicht ein Begriff als Unternehmer, die sind alle da angekommen, dass sie wissen, dass sie nichts wissen. Und sie haben gleichzeitig, und das ist eine schöne Widersprüchlichkeit, haben die sehr starke Meinungen und sind sehr stabil in ihrer unternehmerischen Qualität und Entscheidungsfähigkeit. Sie sind sehr gut und wissen gleichzeitig, es könnte noch was sein, wie es besser geht. Und wenn dieser Schmerz kommt, dieses Überlegen, ja, ich bin offen und neugierig, mir neues Zeug reinzuholen, ich bin nur sehr widerständig, deswegen ist ein Motto in der Zusammenarbeit mit meinen Mandanten, ist dieser schöne Satz, der von einem Mandanten kam, habe ich mir nicht selber ausgedacht, strong opinions, weakly held.
Ah, schön.
Ja, also eine sehr starke Meinung zu haben und nicht so schnell davon abzurücken, wenn ich aber ein besseres Argument höre, dann muss ich sagen, shit, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ah, macht Sinn. Ich ändere meine Meinung. Und alle meine Mandanten können das.
Ich versuche das mal in meinen Worten zu spiegeln.
Ja.
Weil ich glaube, das ist schon sehr, sehr wesentlich, wo sich manche Menschen in ihrem stillen privaten Kämmerlein, das ist ja auch das Schöne an so einem Format, gerade so ein bisschen angesprochen fühlen. Entweder auf diese oder auf diese Art und Weise. Erfolgreich, easy. Ne? Also ich glaube, das hat verschiedene Komponenten, muss nicht unbedingt was mit dem Dollarzeichen zu tun haben, kann aber erfolgreich im Sinne von, wir gucken auf Makro, da sind ein paar Nullen dran, da sind wirklich komplexe Strukturen, weil viele Mitarbeitende, die dafür eine Rolle spielen oder Netzwerke, eine gewisse Erfahrung, die damit reinspielt. Also vielleicht auch gerne schon 20 bis 30 Mal irgendwie auf die Schnauze gefallen. Und das Thema gut per se fand ich total spannend. Also weil gut und als moralische Komponente hat ja auch dieses nicht leiden lassen wollen oder nicht Leid erzeugen wollen mit drin. Also das ist schon ein Charaktertyp, wo wir gerne sagen können, hoffentlich oder nein, nicht hoffentlich, aber wahrscheinlich schalten jetzt mal ein paar Leute ab, die sagen, kannst du mich mal gerne haben hier, ne? So. Finde ich spannend.
Ja, total spannend. Ich merke auch, dass ich vermutlich gut bin in meiner Alterskohorte. Ja, also die 20, 25-jährigen Unternehmer, die denken ganz anders als ich. Ja, also da müsste ich eine Brücke ins Oldschool-Business machen. Aber ich baue viel für Oldschool-Unternehmer, die schon sehr lange erfolgreich sind, Brücken in die neue Welt.
Ja.
Weil die müssen jetzt neu denken. Also die Rezepte, die in der alten Zeit gut waren, Stabilität, wir müssen nur alle 18 Monate eine Reorg machen und dann können wir wieder 3 Jahre lang oder 18 Monate lang in Ruhe arbeiten, das ist vorbei. Und ich glaube, dass die meisten Unternehmer sich nie intensiv mit Organisationsentwicklung, Psychologie, dem ganzen Zeug, womit ich mich jeden Tag beschäftige, beschäftigen mussten. Deswegen sind die meisten Unternehmer, entweder haben sie eine geile Produktidee, haben BWL, Jura studiert, kommen aus dem Vertrieb oder sind Ingenieure. Und jetzt kommt eine Anforderung durch die komplexe, verrückte Welt, die wir haben, dass eine Organisation permanent, dauerhaft in Veränderung sein muss, um überhaupt marktfähig zu sein. Ja, und Störungen eher willkommen heißt, als sie abzulehnen.
Wundervoll. Das ist so wundervoll, also du weißt gar nicht, warum ich das jetzt wundervoll finde, aber ich wollte mir in dieser Folge oder in diesem Impuls auch noch ein bisschen Raum lassen. Wir sind eigentlich schon so ein bisschen am Ende angekommen, weil das ist so ein Cliffhanger-Moment. Die Dinge, die du hier aufgezählt hast, sind alles Dinge, die wir behandeln werden müssen. Dieses Brückenbauen nämlich, da steckt ja ganz viel drin. Ne? Also genau dieses Szenario, jemand hat gebaut, kommt aus irgendeinem Bereich, aber sicherlich hat der nicht an irgendeiner FH oder sonst wo Unternehmensführung studiert oder sein MBA irgendwie gemacht, sondern er hat halt angefangen, das Ding ist gewachsen, er hat gemerkt so, oh, das kann ich gar nicht und irgendwie hält die Butze aber trotzdem zusammen. Ne? Möglicherweise kommt dieser Moment für viele Unternehmen, auch nicht zuletzt durch den Begriff der Multi- oder Polykrisen und so weiter, wo ich sage, ich muss das jetzt anders machen, weil etwas, das jetzt 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre gut funktioniert hat, braucht irgendwann einfach mal eine Neu- oder Rekonfiguration, eine Adaption. Da kommen wir dann auch später drauf. Und da sind nämlich ganz viele dieser Kernbegriffe schon mit drin, die du hier erwähnt hast. Genau darum soll es nämlich in den folgenden Impulsen und Angeboten in der Tiefe gehen. Hoffentlich macht das jetzt ein kleines bisschen neugierig, weil dich kennengelernt hat Mann, Frau jetzt, glaube ich, schon ein wenig. Worum es hier gehen soll und für wen das gedacht ist, haben wir auch schon formuliert, um hier so meine Agenda kurz nochmal zu rekapitulieren. Hast du jetzt gerade etwas, wo du sagst, ja, das würde ich noch gerne loswerden in einer Nuller-Episode, sage ich mal, um hier nochmal zu sagen, da hängt der Hammer, das kriegt ihr davon. Und wenn ihr euch diese Impulse reingezogen habt, dann ist das der Grund, warum es gut investierte Zeit war.
Ja, ich glaube, was ich nicht oft genug wiederholen kann, weil die Welt draußen im Marketing und im Vertrieb funktioniert immer 3 Schritte zum Erfolg, in 5 Schritten bist du sexy, reich, berühmt und sexy. Mhm. Und ich muss ja was Ähnliches tun. Aber meine Grundintention ist nur eine einzige. Triff bitte vielleicht mit meiner Hilfe eine informiertere und bewusstere Entscheidung. Mhm. Und so abstrakt das klingt, es ist eher ein Challengen etablierter Denkmuster, ein Angebot anderer, in der vollen Verantwortung des Unternehmers zu sagen, das hat mich irritiert, du hast an meinem Entscheidungskäfig gerüttelt und idealerweise entsteht eine Erkenntnis und nicht ein Training. Mhm. Also man lernt nicht irgendetwas, was man dann anwendet, sondern wenn man mit mir arbeitet, erkennt man hoffentlich etwas, was dann unternehmerisch etwas auslöst. Mhm.
Das möchte ich so stehen lassen, weil tatsächlich, das hatten wir noch nicht so mit drin, einfach weil ich versuche, meine Marketing- und Werbung-Schiene komplett auszuschalten, aber es ist kein Verkaufs-irgendwas. Also du hast dich ja wirklich hingesetzt und hast gesagt, Florian, wir müssen reden, wir müssen das aufzeichnen, wir müssen das nach draußen bringen. Weil manche der Dinge, die wirklich, wirklich Sinn machen, du hast es ja vorher schon erklärt, aus welchen Motiven die Sinn machen, sind noch nicht normal genug.
Ja. Ich kann das in einer kurzen Geschichte erzählen. Bitte. Ich hatte einen Mandanten von einem sehr, sehr großen inhabergeführten Unternehmen. Mhm. Ein sehr mächtiger und reicher Mann, der sich mich als seinen Consigliere ausgesucht hat für 3 Jahre. Ich kam aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ein Persönlichkeitsentwicklung-Nerd bin für mich. Also ich mache das den ganzen Tag seit jetzt 20 Jahren. War also gepolt darauf, es liegt nur am Menschen, an der Persönlichkeit. Mhm. Und als ich in dieser Organisation war, habe ich eine Organisation vorgefunden, in der alles stimmt.
Oh. Ja,
Purpose stimmt, war schön. Ziel stimmt, der Unternehmer ist wirklich ein Menschenfreund, ein echter Menschenfreund, ein Anthroposoph. Alles war gut. Ich habe mit so vielen Leuten, Geschäftsführungen, Vorständen gearbeitet und alle wollten. Alle sagten, das ist ein geiler Laden. Es gab nicht diesen Gossip, das ist ein Scheißladen, das ist doof. Mhm. Aber zusammen waren sie nicht so erfolgreich, wie sie es hätten sein können. Mhm. Die haben enorm gestruggelt. Und auf einmal konnte ich mir nicht mehr erklären, warum, wenn alle wollen, sie zusammen blöd sind. Und ich habe dann mein Mandat beendet. Aktiv. Was kaufmännisch natürlich eine absolute Katastrophe war, weil wenn ich das Spiel weitergespielt hätte und weiter 1:1 Gespräch und an der Persönlichkeit gearbeitet hätte, würde ich vermutlich heute noch dafür arbeiten.
Ich helfe euch erfolgreich zu bleiben und weiterhin zu wollen.
So, und als ich da aber nicht sagte, habe ich dem Unternehmer gesagt, ich kann hier nicht mehr weiterarbeiten, weil ich nicht mehr beitrage. Ich mache sie nicht mehr besser. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Erklärung, weil ich ratlos war. Also die Analogie ganz oben ist, warum haben wir Krieg, wenn keiner Krieg will? Und auf diese Frage brauchte ich eine Antwort. Und das hat die Systemtheorie mir gebracht.
Ich bin sehr gespannt, Marcel. Ich freue mich sehr, dass wir diese Nuller, soweit würde ich denken, Daumenpeilung mal ganz gut abgefeiert haben. Und liebe Leute, wenn ihr denkt, das ist spannend, wir haben mehr davon.
Ja.
That's the good news. Und ich freue mich auf die Deep Dives. Vielen Dank, Marcel, bis hierhin.
Danke dir.